Grund für das Wirtschaftswunder. Aus Versehen reich geworden. 1948 scheiterte der sozialistische Widerstand gegen die Preisfreigabe am nationalistischen Trotz gegen die Alliierten. In diesem Monat jährt sich die westdeutsche Nachkriegswährungsreform und der Beginn des Wirtschaftswunders zum 77. Mal. Eine Schnapszahl ist normalerweise kein Grund, sich eines Ereignisses zu erinnern. Ich schreibe heute darüber, weil ich glaube, der Lösung eines mich lange wurmenden Rätsels im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswunder auf der Spur zu sein. Diese Lösung, wenn sie stimmt, dürfte Wirtschaftshistoriker interessieren und viele Libertäre sehr nachdenklich machen. Es gab einen Aspekt an der Geschichte vom Wirtschaftswunder nach der Währungsreform und der Preisfreigabe, der mir lange nicht ganz stimmig war. Und zwar der Punkt, dass sich die Opposition gegen die Aufhebung der Preisbindung so schnell geschlagen gab, nachdem Tatsachen geschaffen worden waren. Die damals offen sozialistische SPD war zuvor strikt dagegen, von den Kommunisten ganz zu schweigen. Wo blieb nach der Preisbindungsaufhebung der in diesen Kreisen übliche und geübte Agitprop gegen die freie Marktwirtschaft? Wo blieb der ständige Verweis auf Opfer des erbarmungslosen Kapitalismus? Geschwafel, das wir heutzutage von rosa CDU über Schimmelgrün bis zur tiefroten Linkspartei gefühlt jede Minute hören? Wo blieb diese Propaganda damals? Stattdessen gab sich die SPD 1959, also 11 Jahre später, kleinlaut geschlagen und akzeptierte, jedenfalls auf dem Papier, mit ihrem Bad Godesberger Grundsatzprogramm das Prinzip der Marktwirtschaft. Ein kluger Schachzug, wie sich herausstellte. 7 Jahre später war sie erstmals Koalitionspartner in der Bundesregierung. Zunächst mit der CDU in einer, damals noch tatsächlichen, großen Koalition. Ab 1969 dann, 13 Jahre lang als Kanzlerpartei mit der FDP als Juniorpartner. In der Zeit weitete sie den Wohlfahrtsstaat massiv aus. In der Zeit wucherten Regulierung und Sozialklempnerei ins Unermessliche. In der Zeit übernahm Vater Staat die Führung der Familie und begann, sie zu zersetzen und zerstören. In der Zeit fing die Regierung an, die bereits hier und da eingeschränkte Marktwirtschaft zu erwürgen. In den späten 1940er Jahren hätte aber auch von der CDU anhaltender Widerstand kommen können. Die Christdemokraten, jedenfalls in der britischen Besatzungszone, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, hatten 1947 ihr Ahlener Programm verabschiedet, welches laut Wikipedia eine Politik vorsah, die im Sinne eines christlichen Sozialismus sich von einer kapitalistischen Sozial- und Wirtschaftsordnung abwenden sollte. Potenzial für einen massiven und effektiven Widerstand gegen die Preisfreigabe war da. Er manifestierte sich auch zunächst, aber nicht dauerhaft und effektiv. Warum? Es wäre, wenn man sich heutige Propagandakampagnen ansieht, für die Gegner der Marktwirtschaft ein leichtes gewesen, der Ökonomie unkundigen Menschen, also 99,5% der Wähler, vorzugaukeln, dass diese Maßnahme unerträgliche Ungerechtigkeiten erzeuge. Parteifolgsame Medien hätten rührselige Individualgeschichten von Konkursen, Arbeitslosigkeit, unbezahlbaren Notwendigkeiten und so weiter, die angeblich durch die wilde Marktwirtschaft verursacht worden waren, in Dauerschleife zum Besten geben können. Sie hätten all diese Geschichten in unzulässiger Weise verallgemeinert, um Angst vor der Freiheit zu schüren. Es wäre ihnen ein leichtes gewesen. Angeblich entnazifizierte Medienmacher sowie ihre gar nicht, in Anführungszeichen, entsozierten Kollegen hätten das im Schlaf gekonnt. Es gab tatsächlich solche Versuche. Auf der Wikipedia-Seite über den Vater des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, heißt es, Zitat, Erhards Wirtschaftspolitik war zunächst heftig umstritten, da die Lebenshaltungskosten in den ersten 4 Monaten nach der Preisfreigabe um 14% anstiegen, die seit 1939 eingefrorenen Löhne jedoch nicht freigegeben wurden. Die Preiserhöhungen erreichten bis zu 200%, bei den einzelnen Lebensmitteln wie Eiern bis zu 2000%. Nach Berechnungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften in Köln sank durch Erhards Wirtschaftspolitik die Lohnquote von 83% im Juni 1948 auf 45% im Dezember desselben Jahres. Im Falle geringerer Verdienste reichte das Geld meist nur, die weiterhin noch bewirtschafteten Grundnahrungsmittel einzukaufen. Diese Lage führte im Spätsommer 1948 zu wachsenden sozialen Spannungen mit klassenkämpferischen Akzenten. Für den 12. November 1948 rief der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Generalstreik auf, dessen Beteiligung ca. 79% erreichte. Zitat Ende. Andererseits, Zitat, die Preisfreigabe sorgte aber dafür, dass viele bisher gehortete oder nur auf dem Schwarzmarkt verkaufte Waren wieder regulär über den Einzelhandel verkauft wurden, das Warenangebot dadurch zunahm. Zitat Ende. War das aber ausreichend, um den Widerstand gegen die Maßnahme zu brechen? Zweifel sind angebracht. Warum aber scheiterte er? An einem weit verbreiteten und korrekten Wissen des Publikums über ökonomische Zusammenhänge kann es nicht gelegen haben. Aber warum dann? Das war mir immer ein Rätsel. Bis jetzt. Vor wenigen Tagen fand ich auf der Website des amerikanischen Ökonomen, Historikers und Theologen Gary North, 1942 bis 2022, folgende Zeitzeugengeschichte. North schrieb 2016 einen Artikel unter dem Titel »Der große Zahlungsausfall. Schizophrene Wähler. Der Glaube an den Ponzi-Staat«. Der Artikel, siehe Link im Originalartikel, befindet sich hinter der Bezahlschranke. Die Erben des Autors haben mir dankenswerterweise die Genehmigung erteilt, daraus zu zitieren. In diesem Artikel erwähnt North unter anderem den Beginn des deutschen Wirtschaftswunders. Dabei rief er Worte eines kenntnisreichen Zeitzeugen in Erinnerung, der einen Aspekt dieses historischen Ereignisses beleuchtete, der zumindest mir unbekannt war. Ich vermute, dieser Aspekt dürfte heutige Wirtschaftshistoriker interessieren. Dieser Zeitzeuge war Hans Senholz, 1922 bis 2007, ein deutscher Ökonom der österreichischen Schule. Ein Anhänger also der Denkschule von Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek. Der Denkschule übrigens, die der sogenannten Freiburger Schule des marktwirtschaftlichen Ordoliberalismus nahestand. Ein Mitglied jener letzteren Schule, Wilhelm Röpke, war ein Schüler von Mises gewesen und laut North ein Lehrer Erhards. Senholz war also in bester Lage, das Geschehen, das er aus nächster Nähe beobachtete, als Erhard die Preise freigab, richtig einzuordnen und zu interpretieren. Auf der Wikipedia-Seite des späteren ersten Bundeswirtschaftsministers heißt es, Zitat, am 2. März 1948 wurde Erhard auf Vorschlag der Liberalen zum Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes gewählt und war damit für die Wirtschaftspolitik in den westlichen Besatzungszonen verantwortlich. Erhard wurde erst 5 Tage vor dem geplanten Termin von den Westalliierten über den Zeitpunkt der bevorstehenden Währungsreform am 20. Juni 1948 informiert. Einen Tag vor der Reform ließ er über den Rundfunk verkünden, Zwangsbewirtschaftung und Preisbindungen seien für einen ersten Bereich industrieller Fertigprodukte aufgehoben. Zitat Ende. Letzteres tat er bekanntermaßen ohne Absprache mit den Alliierten, unter bewusster Missachtung ihrer protokollarischen Vorgaben. Diese zürnten zwar ein wenig, ließen ihn aber schlussendlich gewähren. In seinem Artikel nennt North den nach seiner Promotion an der Universität Köln 1949 in die USA ausgewanderten Senholz seinen Freund und Mentor. Der deutsche Ökonom habe ihm gegenüber gesagt, dass, Zitat, Erhard die Unterstützung der meisten Deutschen hatte, nicht weil er ein Verfechter des freien Marktes war, sondern weil er die Kontrollen, die der Nation von den siegreichen Alliierten auferlegt worden waren, einseitig abschaffte. Zitat Ende. Weiter führte Senholz laut North aus, dass Erhard als deutscher Nationalist angesehen wurde. Zitat, man schrieb ihm die Rettung des Landes zu. Nicht wegen seiner wirtschaftlichen Überzeugungen, sondern wegen seiner Bereitschaft, den Amerikanern, Briten und Franzosen die Stirn zu bieten. Zitat Ende. Senholz habe seine Ausführungen mit den Worten abgeschlossen, dass die Deutschen, Zitat, diese Art der Liberalisierung der Wirtschaft niemals toleriert hätten, wenn ein Deutscher an der Spitze der Wirtschaft gestanden hätte. Zitat Ende. Da haben wir es. Das ist der Grund für die rätselhafte, untypische Wirkungslosigkeit des Widerstands gegen die Aufhebung der Preisbindung. In einem Land, dessen Bevölkerung im Großen und Ganzen den Staat wie einen Gott betrachtete und dies auch heute noch tut. Die Deutschen stimmten begeistert dem Ende der Preisbindung zu, nicht weil sie verstanden, was das ökonomisch bedeutete, jedenfalls nicht sofort, sondern weil sie darin einen Akt trotzigen Widerstands gegen die Besatzungsmächte sahen. Besatzungsmächte, die zu jenem historischen Zeitpunkt stark vom Keynesianismus beeinflusst waren, also von einer Unterart des ökonomischen Faschismus. Eine Unterart, die mit der Preisbindungsaufhebung nicht ausgerottet wurde, unter der wir daher noch immer leiden, die immer noch an den Universitäten gelehrt wird und die immer weiter wuchert. Wie ich schon einmal schrieb, Deutschland hat den Krieg verloren, aber der Faschismus, der ökonomische jedenfalls, hat ihn langfristig gewonnen, mit allen vorhersehbaren negativen Folgen. Mit anderen Worten, hätten die Alliierten eine Aufhebung der Preisbindung gefordert und durchgesetzt, hätten die in dem Fall viel ärmeren Deutschen mit dem Rückbau der Marktwirtschaft schon in den 50er Jahren begonnen, nicht erst wie geschehen in den 70ern. Vielleicht hätten wir uns dann Jahre vor 1989 zu einer gesamtdeutschen DDR gemausert und nicht erst, Achtung Satire, 2021. Was lernen wir daraus? Hier hilft ein weiteres Zitat von North aus dem oben angegebenen Artikel. Er beschreibt hier nicht nur die Deutschen, sondern den Westen insgesamt. Zitat: Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts ist der Glaube an die Fähigkeit des Staates gewachsen, als Gott auf Erden zu fungieren. Die Wähler haben den bürokratischen Ausschüssen die Macht der Allwissenheit zugeschrieben. Sie sehen im Staatsapparat eine Art von Allwissenheit, Weisheit und ethischer Verantwortung, die die Menschen früher Gott und nur Gott zuschrieben. Zitat Ende. Die deutschen Nutznießer des Abbaus der staatlichen Preisbindung im Jahr 1948 hätten ihre Lektion nicht gelernt, so North weiter. Zitat: Die Ergebnisse waren gut, aber wie ein Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt, stimmte die Öffentlichkeit für den deutschen Keynesianismus und das tut sie immer noch. Zitat Ende. Das mit dem Hund stammt aus der Bibel, genau gesagt aus Sprichwörter 26. Im 11. Vers heißt es, Einheitsübersetzung, Stuttgart 1980, Zitat: Wie ein Hund, der zurückkehrt zu dem, was er erbrochen hat, so ein Tor, der seine Dummheit wiederholt. Zitat Ende. Hier also liegt das Grundproblem des Westens. Es ist ein Problem mit religiöser Dimension. Die Menschen werden aufhören, den Staat als Gott zu betrachten, aber nicht, weil wir ihnen zeigen, dass sie dann materialistisch und seelisch ein besseres Leben haben werden, obwohl das stimmt. In großer Zahl werden sie erst aufhören, den Staat als Gott zu betrachten, wenn sie einen anderen Gott finden, dem sie mehr vertrauen können. Sie hörten einen Beitrag von Robert Krötzinger. Nachzulesen bei Freiheitsfunken unter freiheitsfunken.info, die libertäre Glücksschmiede aus der Schweiz. Besuchen Sie die Freiheitsfunken im Netz und abonnieren Sie die Kanäle auf Telegram und X. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.